die Presse.
Ja, und der Wien-Wahlkampf ist im Moment so etwas wie in einer heißen Phase. 3,5 Wochen sind es bis zur Wahl. Dabei hat der Wahlkampf gerade erst angefangen. Jetzt ist er schon wieder fast vorbei. Ob es wirklich der kürzeste Wahlkampf aller Zeiten ist, wie er sich so anfühlt und wie er im Vergleich zu anderen funktioniert, das erklärt gleich unser Wien-Politikexperte, mein Kollege Martin Stulpfarrer. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist.
Österreichs beliebtester Erklärpodcast feiert Geburtstag. Erklär mir die Welt wird 7 Jahre alt und feiert mit 7 Spezialfolgen, in denen sich Host Andreas Sator mit seinen Gästen auf eine Reise begibt und sich dabei von ihnen die Welt erklären lässt. Wie kommt etwa das Klopapier von der Fabrik in den Supermarkt? Was muss man übers Reisen ins All wissen? Und wie lebt es sich eigentlich im thailändischen Dschungel? Vom Astronauten bis zur Bestatterin erzählen Gäste von ihren Reisen und was sie dabei erlebt haben. Zu hören gibt's die 7 Spezialfolgen von Erklär mir die Welt ab 28. März, überall wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören und mit Erklär mir die Welt jede Woche besser verstehen.
Martin, wir fangen dieses Mal bei dir an. Seit wie vielen Jahren bist du denn bei der Presse und der wievielte Wien-Wahlkampf ist es, den du jetzt begleitest?
Ich bin jetzt seit rund 28 Jahren bei der Presse. Eine lange Zeit, eine spannende Zeit. Und die Wahlkämpfe sind natürlich besonders spannend für mich als Politikredakteur. Und ich habe schon, könnte man sagen, 6 Wahlkämpfe miterlebt. Noch von Zeiten, als es das Internet noch nicht so populär war, als man sozusagen noch keinen Social-Media-Wahlkampf gemacht hat. Und das hat sich alles gedreht, gewandelt und heutzutage ist es ja gar nicht mehr vorstellbar, dass man ohne Social Media irgendetwas macht. Aber damals hat es geheißen, irgendwie was, Social was? Keine Ahnung.
Ja, da wird es einige Hörer geben, die sich an das nicht mehr erinnern können. Aber erzähl mal du, wie war der erste Wahlkampf im Vergleich zu den jetzigen? Wie hat sich das geändert? Ich habe es auch nicht mehr so im Kopf.
Ja, früher war es im Vergleich zu jetzt deutlich langsamer. Durch Social Media ist das Ganze so schnell geworden. Es kommt eine Meldung raus, andere reagieren sofort danach. Da geht es wirklich um Minuten. Und das erhöht natürlich den zeitlichen Druck, dass man schnell als Erster irgendwie draußen ist online. In den früheren Jahren, bei meinem ersten Wahlkampf, war es noch vergleichsweise sehr, sehr gemütlich. Da hat man mal geschaut, was tut sich, da hat man Agenturen gehabt, wo man dann die Zettel bekommen hat und über Meldungen, das können sich die meisten gar nicht mehr vorstellen. Und es ist dann ganz, ganz entspannt gewesen und man hat abgewartet vor die üblichen Interviews mit den Spitzenkandidaten, eigene Geschichten. Und es war dann immer ein gewisser Kick, ein gewisser Thrill, wenn man am nächsten Tag die Konkurrenzmedien angeschaut hat. Weil keiner hat gewusst, was hat der andere, wo ist der andere dran. Nicht so wie jetzt, da sieht man sofort, wenn man bei einem anderen Medium ist. Bei der Zeitung X schauen wir ja immer auf die Homepage und wenn dann sehen, die haben eine gute Geschichte, reagieren wir sofort. Damals war die große Überraschung am nächsten Tag. Jeder hat versucht, die beste Geschichte zu haben. Das geht in Druck und am nächsten Tag schaut man die Zeitungen an und ist überrascht, welche Geschichten die anderen haben. Und dann sieht man, ob die eigene gut war oder nicht. Und dann hat man erst, wenn die andere Zeitung eine gute Geschichte gehabt hat, nachziehen müssen. Also nichts mit sofort innerhalb von Sekunden, sofort ins Internet und sofort rausklopfen und das sofort. Also von dem her hat sich da sehr, sehr viel verändert und für unsere Leserinnen und Leser natürlich zum Positiven.
Und Hörer und Hörerinnen.
Ja, und Hörer und Hörerinnen und User und Userinnen, weil die natürlich top aktuell, brandaktuell sofort informiert werden von uns, sobald irgendetwas ist.
Aber wie hat sich das auch auf die Politiker ausgewirkt? Waren die früher entspannter?
Ich glaube nicht, dass Politiker grundsätzlich entspannt sind. Diese Art von Menschenschlag, glaube ich, das steht dauernd immer irgendwie unter Strom. Aber ich glaube, es ist für die Politiker auch deutlich anstrengender geworden, weil sie jetzt viel, viel mehr Kanäle zu bespielen haben. Früher war es hauptsächlich Fernsehen, Radio, Printmedien. Heutzutage kommt natürlich dazu Podcast, Dann kommen die ganzen Social Media, dann kommen Internet, Zeitungen, Internetplattformen und das Arbeitspensum, diese alle Plattformen zu bedienen, ist natürlich enorm, weil man immer zuerst analysieren muss, bei welcher Plattform sind welche Wähler, sind da welche, ist es, wenn ich angenommen, wenn ein SPÖ-Manager sagt, ich will meine Zielgruppe erreichen, muss er natürlich genau in den Social Media schauen, wo sind die eigentlich? Sind die auf Instagram, sind die auf TikTok und so weiter? Und da gibt's natürlich deutlich mehr Arbeit. Und wenn man sich verspekuliert bei dem Konzept, gibt's die Rechnung am Wahlabend und die ist dann nicht sehr schön.
Gleichzeitig bietet natürlich jetzt Social Media auch die Möglichkeit, ganz, ganz gezielt eine Zielgruppe zu erreichen und sich überhaupt eine eigene Öffentlichkeit aufzubauen. Das war ja früher überhaupt nicht möglich.
Da hast du absolut recht. Und die ersten, muss man sagen, die dieses Potenzial erkannt haben, waren die Freiheitlichen. Die haben eigentlich relativ unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ein Paralleluniversum aufgebaut, ein Medium-Imperium im Internet, wo sie eigentlich nicht mehr so auf die klassischen Medien angewiesen sind. Die haben Zugriffszahlen und die haben Follower und User, dass sich der Herr Kickl beispielsweise erlauben kann, dass er nicht in der ZIP 2, in der größten Nachrichtensendung oder bei großen Medienplattformen auftreten muss, weil er mit FPÖ, TV und so weiter seine eigene Basis hat. Die Freiheitlichen, wie gesagt, haben das als Erste erkannt. Alle anderen haben dann auch in der Pendeluhr geschlafen. Und dadurch profitiert die Freiheitliche Partei derzeit von den Früchten dieser Arbeit.
Zu Social Media kommen wir nachher noch. Eins noch, was mir noch aufgefallen ist zu früh, aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Aber seit ich mich erinnern kann, sind Wahlplakate einfach schlecht. Die Grünen haben heuer geliefert, ihr könnt Klima nicht mehr hören, wir die Vögel. Okay, viele Fragezeichen, manche glauben, sie haben es verstanden, manche nicht. Die SPÖ setzt auf Wörter wie Bildung, leistbares Wohnen, Arbeitsplätze und Zusammenhalt. Da denke ich mir, okay, das habe ich irgendwie, höre ich in jedem Wahlkampf gleich. Warum kann man keine gescheiten Wahlplakate machen? Oder ist das eh schon das Nonplusultra?
Ich befürchte, bei diesem Niveau-Limbo ist das schon das absolute Nonplusultra. Allerdings ist die Frage, muss man die Frage stellen, wozu sind diese Wahlplakate gut? Und da ist die große Überraschung. Es ist eigentlich nicht für die Wählerinnen und Wähler da, sondern für die eigenen Funktionäre, um damit die laufen, damit die sehen, es ist Wahlkampf und es ist Action. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann einmal, ich sage mal, ein grüner Wähler bei einem freiheitlichen Wahlplakat vorbeigegangen ist und gesagt hat, bah, ist das geil, ist das super, das Wahlplakat ist so schön, jetzt wähle ich FPÖ. Also keiner ändert seine Parteipräferenz, sein Wahlverhalten, nur weil irgendwo, weil er sich denkt, ma, ich weiß nicht, der Michael Ludwig oder die Jude Büringer, die sind so fesch und so sympathisch. Also von dem her bewirken diese Wahlplakate nichts, außer sie signalisieren zur Mobilisierung der eigenen Basis, um zu zeigen, wir sind präsent. Es ist Wahlkampf, Leute, lauft, bis euch die Zunge raushängt, der Schlecker bis zum Boden. Das ist das Ziel.
Aber wo bringt dann der Wahlkampf am meisten Stimmen? Ist es durch die Funktionäre und Mitarbeiter, die für die Partei dann laufen? Oder wie funktioniert das eigentlich?
Am effektivsten ist noch das gute alte Klinkenputzen. Warum? Weil man dort persönlichen Kontakt mit dem Wähler oder der Wählerin hat. Also wenn dort bei den Hausbesuchstouren, das machen aus diesem Grund eben alle Parteien, auch zwischen den Jahren und zwischen den Wahlen. Wenn ich dort hingehe und Leute an und da ist eine alte Frau und die sagt, ja, ich komme so schwer finanziell über die Runden und dann ist ein Politiker, der sagt, ja, ich verstehe sie und ich werde mich einsetzen, dass da etwas passiert. Und dann hat man da gleich diese persönliche Ebene, diese Sympathieebene. Und da kann man wirklich Wählerinnen und Wähler überzeugen, weil es heißt ja immer, die Großkopferten treten im Fernsehen auf und wenn Wahlen sind, dann sieht man sie irgendwo einmal und dann kommen sie daher. Und von dem her muss man sagen, man kann am ehesten hier überzeugen.
Ein einziger Spitzenkandidat kann ja natürlich jetzt nicht alle Wähler in Wien besuchen, die er gerne besuchen möchte. Klar. Weiß man ungefähr, wie viele Menschen zum Beispiel für die SPÖ im Wahlkampf rennen? Kann man das ungefähr abschätzen?
Mit allen Vorfeldorganisationen sind es, schätze ich einmal, um die 4000 Leute, hat es einmal geheißen, wenn man da alles mobilisiert von der Jugendbewegung und so weiter. Und natürlich kann ein Spitzenkandidat nicht alle Klinken putzen, aber es genügt oft, dass jemand von einer Partei dort hinkommt und mit den Personen redet. Das bringt mehr, als dass ich irgendein Bild, eine Message reingespielt bekomme bei Social Media. Wobei man natürlich sagen muss, Social Media hat eine enorme Breitenwirkung und ist daher auch extremst wichtig geworden, weil wenn, ich sage mal, Michael Ludwig, Dominik Knapp oder Judith Büringer, wenn die anfangen, 2 Millionen Wienerinnen und Wienern die Hand zu schütteln, dann sind wir schon bei der übernächsten Wahl.
Wir betonen jetzt Social Media, ja, weil die natürlich dort ihre eigenen Inhalte machen können. Also die können ja quasi dann wirklich...
Ungefiltert, ja.
Genau, ungefiltert einfach Wahlwerbung machen. Wobei ich einfach frage, ob es nicht trotz allem sich das irgendwann einmal wandeln wird. Ich sehe klar, ältere Menschen tun sich oft leichter im direkten Kontakt. Bei Jüngeren bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich immer noch so die persönliche Begegnung braucht oder ist das irgendwie belegt?
Bei den Jüngeren bin ich bei dir. Die brauchen diese persönliche Begegnung nicht so sehr wie die Älteren. Man muss natürlich als Politiker dann im Wahlkampf auch ein eigenes Format, eine eigene Denke entwickeln. Wie erreiche ich diese Gruppe, die eigentlich nicht mehr auf diese klassische Wahlwerbung anspricht, die beispielsweise Fernsehen im ORF gar nicht mehr anschaut, sondern die sind alle auf Netflix und so weiter.
Ja, die einfach nicht mehr ganz klassisch Medien konsumieren. Das ist natürlich, ist einfach ein Produkt der Zeit. Der Wahlkampf der SPÖ hat erst kürzlich begonnen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir haben jetzt noch ungefähr einen Monat zur Wahl circa. Dazwischen ist Ostern. Ist das heuer der kürzeste Wahlkampf ever?
Durch die Vorverlegung der Wienwahl ist es natürlich ein ungewöhnlich kurzer Wahlkampf. Die Wählerinnen und Wähler werden das danken, weil ich zitiere den alten Spruch von Michael Häupl, Wahlkampf ist die Zeit der fokussierten Unintelligenz, weil dort Vorschläge kommen, die einfach dem Wahlkampf geschuldet sind und die sind von einer intellektuellen Flachheit und Populismus geprägt, wie sie während der Zeit dazwischen eher weniger vorkommt.
Wie viele Menschen wissen eigentlich im Schnitt schon quasi einen Monat vor der Wahl, wen sie wählen werden? Ich glaube, diese Wechselwähler und diese Unentschieden, das nimmt ja jedes Jahr zu, ne?
Absolut richtig. Diese Zahl der Wechselwähler nimmt zu. Diese Stammwähler von früher, die sterben aus. Es gibt natürlich gerade bei den Pensionistinnen und Pensionisten hat die SPÖ aus Tradition einen sehr hohen Anteil an Stammwählern, die dann auch mobilisiert werden müssen, damit sie zur Wahl kommen. Aber ansonsten müssen die Parteien bis zum letzten Tag laufen. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt jemand, der freiheitlich gewählt hat, wird eher nicht grün wählen. Für die gegenseitig sind die nicht erreichbar. Aber es gibt beispielsweise sehr viele Wählerinnen und Wähler, die einmal grün wählen, einmal rot, dann einmal Neos, dann wieder grün, die dann sagen, ja, ich entscheide mich sehr kurzfristig, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, ich habe die Auswahl zwischen 2, 3 Parteien und da, die entscheiden sich meistens nur sehr, sehr kurz vor der Wahl, was natürlich Wahlprognosen erschwert und die Arbeit in den verschiedenen Parteizentralen für die Wahlkampfmanager natürlich umso schwerer macht.
Wie ordnest denn du den Wahlkampf im Moment ein, auch im Vergleich zu vorherigen Jahren? Wie performen die Parteien? Hat dich da auch etwas überrascht?
Also mich hat etwas überrascht, dass dieser Wahlkampf so vor sich hin plätschert. Es ist ein äußerst farbloser Wahlkampf. Man könnte sagen, langweiliger Wahlkampf. Die größte Überraschung ist natürlich bei den Neos, dass denen mitten im Wahlkampf der Spitzenkandidat abhanden gekommen ist.
Der Christoph Wiederkehr, weil er Bildungsminister geworden ist.
Genau. Und da haben wir jetzt eine Doppelspitze, die Selma Arapovic und die Bettina Emmerling. Und die Neos können sich nicht entscheiden, wer von den beiden jetzt Spitzenkandidatin wird. Wenn man dort nachfragt, sagt man, wir haben eine Doppelspitze. Wer jetzt den Ton angibt, ist unbekannt, weil selbst wenn man einer Meinung ist, sehr oft gibt es sicher Dinge, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und dann ist die Frage, wer hat das letzte Wort? Und was mich noch überrascht hat, dass mitten im angelaufenen Wahlkampf bekannt wird, dass der Wiener ÖVP-Obmann Karl Marer in der Causa Wienwert angeklagt wird. Das heißt, die ÖVP zieht mit einem Spitzenkandidaten in die Wahl. der in absehbarer Zeit, wann auch immer, vor einem Strafrichter sitzt und einige unangenehme Dinge zu erklären hat.
Ich frage mich, wäre das früher auch möglich gewesen oder ist das jetzt einfach zum Beispiel auch ein bisschen die Konsequenz aus Trump, der ja einfach auch verurteilt Präsident von den USA ist? Also haben Sie da ein bisschen die Zeiten gewandelt?
Ich glaube und ich befürchte, dass früher nicht alles besser war, sondern gleich. Also es war ja viel zu spät, um Karl Mara auszutauschen. Die ÖVP hat ja hier das Problem, wenn ich einen Spitzenkandidaten aus den Spielen nehme, wer macht den Job? Das ist der unbeliebteste Job in ganz Österreich. Ich weiß nicht, ob du das gerne machen würdest.
Ich glaube, ich will generell nicht Politikerin werden, aber danke der Nachfrage.
Zumindest diesen Job kann ich mir niemanden vorstellen, der diesen Job gerne hätte, wo man genau weiß, bei der letzten Wahl hatte die ÖVP rund 21%. Jetzt wird es ein totaler Absturz auf rund 10%, wenn die ÖVP Pech hat, dann wird sie einstellig. Und welcher Spitzenkandidat, welche Spitzenkandidatin stellt sich dann gerne in erster Linie hin und erklärt am Wahlabend ein totales Fiasko, dass sich die Partei wirklich halbiert hat. Also ich sage hier für diesen Job einmal ganz klar ab. Man darf ja auch nicht vergessen, dass nicht nur Karl Mara in der Causa Wienwert angeklagt ist, oder angeklagt wird, sondern auch der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrevi, der sich ebenfalls wegen der Causa Wienwert vor Gericht verantworten muss, was natürlich für die SPÖ im Wahlkampf sehr, sehr unangenehm ist. Hat allerdings weniger Auswirkungen als bei der ÖVP, weil dort ist der Parteichef angeklagt. Der Ernst Nevrevi ist, könnte man sagen, zwar wichtig, weil er die größte SPÖ-Organisation, Bezirksorganisation in Österreich führt, aber da denken sich viele Wählerinnen und Wähler, ja, das ist halt ein kleiner Bezirkspolitiker, was er ja nicht ist. Und von dem her ist der negative Impact der Anklage bei Ernst Nevrevi, der einer von 23 Bezirksvorstehern ist, auf die SPÖ nicht so groß, wie wenn der Frontmann, der Spitzenkandidat der ÖVP angeklagt wird. Auch wenn ich meiner Einschätzung nach der Ernst Nevrevi deutlich mehr Macht hat als Karl Mara.
Wie sinnvoll ist es denn bei den Neos zum Beispiel sind eben jetzt auch der Christoph Wiederkehr und die Beate Meinl-Reisinger, einmal Bildungsminister, einmal Außenministerin jetzt auf den Plakaten drauf. Wie sinnvoll ist denn das eigentlich, die Bundespolitiker zu plakatieren?
Für die Neos ist das absolut sinnvoll, auch für andere Parteien, die sonst keine große Plattform haben oder jemanden, der prominent bekannt ist. Also wenn man jemanden hat, den niemand kennt, muss man diese Person in ein Team geben. Und natürlich lächeln dann Beate Meindl-Reisinger und der Christoph Wiederkehr von den Plakaten, dass die Wählerinnen und Wähler, die Neos-Klientel sagt, ja, der wähle ich, ich wähle bei der Wienwahl Neos. Und gar nicht wissen, wer eigentlich danach ist, wer eigentlich Spitzenkandidatin ist. Man muss einfach, das ist eine Notlage bei den Neos, dass man einfach die Prominenten nach vorne schiebt, wenn man völlig unbekannte Kandidatinnen dahinter hat.
Aber es machen ja andere Parteien auch.
Es hat in der Vergangenheit die FPÖ immer gemacht. Da war gut unter Heinz-Christian Strache, der hat ja für alles kandidiert, in Wien, im Bund. Als nächstes hätte er wahrscheinlich für den Posten als Papst kandidiert. Aber bei der SPÖ ist es klassisch, dass immer der Bürgermeister kandidiert oder plakatiert ist, weil es dort natürlich immer eine gewisse Abgrenzung zur Bundespolitik gibt. Weil die Bundespolitik schon oft in der Vergangenheit irgendwelche Bundeskanzler oder Minister durch unüberlegte Äußerungen und Aussagen den Wahlkampf in Wien der SPÖ gestört haben.
Ja, und das war's für heute. Wir werden uns mit der Wienwahl hier im Podcast wieder nächsten Mittwoch beschäftigen. Tägliche Infos über die Wienwahl finden Sie bis dahin wie immer auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.